Der nächste Programmpunkt hier ist ein Talk vom Vibes of Marian Eleganti. Wer schon länger da ist, hat ihn jetzt schon ein paar Mal erlebt. Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist und dass er sich die Zeit nimmt, über die kleinen Dinge, die little things, heute mit uns zu sprechen. Weihbischof Marian Eleganti ist Jugendbischof in der Schweiz, die deutschsprachige Schweiz. Und obwohl wir hier nicht die Schweiz sind, fühlt er sich, glaube ich, auch ein bisschen zuständig für uns und kommt gerne zu uns. Und darüber freuen wir uns wirklich sehr und wollen den Herrn einfach bitten, dass er seine Worte segnet und salbt, dass er ihm die richtigen Worte eingibt und dass auch wir unsere Herzen öffnen, dass die Botschaft bei uns ankommt und dass wir das verstehen, was der Herr uns heute sagen will. Herr, sprich du durch ihn zu uns das, was dir heute wichtig ist an diesem Tag. So wollen wir für ihn bitten, dass der Heilige Geist ihn erfüllt mit seiner Kraft, mit seiner Stärke, mit seiner Weisheit und dass er auch dieses Zelt auf besondere Art und Weise erfüllt, sodass wir alle Müdigkeit vertreibt und wir wirklich mit wachem Herzen zuhören können.
Fülle uns. Und erfülle unser Herz.
Jetzt rede ich über die Zeit danach, wenn ihr wieder alleine seid in der Welt, nicht mehr hier im Zelt, getragen von der Musik, von den Gebeten, von der Gemeinschaft, von den Freundschaften. Wenn wir wieder im Alltag stecken und allein unterwegs sind und da begleiten mich zwei Gegenstände ständig. Und wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich. Der eine ist das iPhone 7 Plus. Und mit beiden Gegenständen gehe ich ständig online. Also das brauche ich, das ist mein ganzes Büro. Da sind alle Apps und die sind sehr nützlich. Und dieses Ding erschließt mir eine verborgene Welt, die sogenannte virtuelle Welt. Ich kann da hineingehen, aber ich sehe sie nicht, ich spüre sie nicht, aber sie ist da, sie ist mitten unter uns. Die iCloud ist da, ich kann sofort downloaden, wenn ich will, aber ich brauche eben ein iPhone Plus und 7 Plus. Und damit ich in diese virtuelle Welt hineingehe und online bin. Und dann kann ich Informationen bekommen, kann gute Musik hören, ich kann eine Community aufbauen, per WhatsApp Gruppen bilden, kommunizieren, navigieren, Orientierung finden und so weiter. Also jede Menge nützlicher Dinge. Und jetzt stellt euch einmal vor, ich hätte das nicht. Da würde mir eine ganze Welt eigentlich verborgen bleiben. Ich könnte auch sagen, das gibt's nicht. Es gibt es aber. Es gibt es nicht für mich, weil ich nicht online gehe, weil ich keinen Account habe, weil ich nicht installiert bin, weil ich eben diese Möglichkeit nicht benutze. Und jetzt machen wir einen Gedankensprung. Der zweite Gegenstand, den ich auch täglich ständig benutze und immer wieder online gehe, das ist diese Gebetsschnur. Das Gebet. Mit diesem Schottky nennt man es, bete ich. Das heißt, ich rufe immer wieder Gott an. Bei den Perlen, o heiliger Gott, heiliger starker, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich. Und bei der Perle dazwischen rufe ich die Mutter Gottes an. Gottes Mutter Allheilige, rette uns. Und so bete ich immer wieder zwischendurch am Steuer, wohin ich gehe, wo ich bin, wo ich sitze, wo ich stehe, wo ich einschlafe, wo ich erwache. Ich gehe wieder hinein in diese verborgene Welt, die Jesus das Reich Gottes nennt. Und er sagt, ihr könnt das Reich Gottes nicht sehen, wenn ihr nicht aus dem Heiligen Geist wiedergeboren werdet. Also wenn ihr nicht den Heiligen Geist ins Herz bekommt, könnt ihr das nicht sehen. Wenn ich kein Handy habe, kann ich die virtuelle Welt nicht entdecken. Ich kann sie nicht sehen. Ich brauche ein Lab. Wenn ich nicht bete, kann ich das Reich Gottes nicht sehen. Ich sehe nicht die Gottesgegenwart in meinem Leben. Ich bekomme keine Apps. Weisheit, Einsicht, Verstand, Stärke, Kraft, das sind Applications, Anwendungen. Das sind Gaben Gottes. Die muss ich downloaden. Auf die Festplatte in mein Herz. Und das sagt ein großer Heiliger. Jedes Mal, wenn du betest, bist du online. Und dann geschieht eine Einhauchung des Heiligen Geistes, das heißt ein Downloading. Dann geschieht ein Downloading in jedem Augenblick. Also immer, wenn ich bete, geschieht ein kleines Pfingsten, eine Einhauchung des Heiligen Geistes in mein Herz. Es ändert sich etwas. Ich kann nicht 3 Monate lang rufen, Jesus, ich vertraue auf dich, oder Gottesmutter Allheilige, hilf mir. Ich kann das nicht 1 Monat lang rufen und da passiert nichts. Nein, da passiert sehr viel. Es geht nämlich im Herzen ein Auge auf, dass ich die Dinge anders sehe, mich selbst erkenne, dass ich ein Gespür entwickle und ein Empfinden und Einsichten kommen, eine Veränderung der Sicht, dass ich eben das Leben beginne, mit den Augen Gottes zu sehen. Ich werde da drinnen im Herzen immer sensibler für die göttlichen Dinge. Ich brauche einen Provider, ich brauche einen Surfer, ich brauche die richtigen Pfade, die Surferadressen vom IMAP, dass ich die Mails bekomme und senden kann. Ich muss das einrichten. Beim lieben Gott auch. Du brauchst den Username. Marian ist mein Taufname oder mein Mönchsname. Username. Ich brauche den Provider, der vorsieht. Provide heißt vorsehen. Jesus nannte den göttlichen Vater den Provider. Er sieht vor. Er hat Pläne. Er kennt jedes Haar auf meinem Haupt. Er weiß um jeden Spatz, der vom Ast fällt. Er ist wirklich der gütige Vater, der vorsieht. Ich brauche einen Surfer. To surf heißt dienen. Jesus nannte sich Herr und Diener. Ihr nennt mich Herr und es ist wahr. Ich bin es, ich bin Gott. Aber ich bin bei euch geworden wie einer, der dient, der euch die Füße wäscht, der sich für euch hingibt, der für euch stirbt. Womit? Damit ihr mit Heiligem Geist, mit der höchsten Gabe erfüllt werden könnt. Weil zwischen diesem Handy und dem Provider und dem Surfer gibt es eine unsichtbare Verbindung. Die sind da, die Funk, die Mobilfunkwellen, die sind da. Ich sehe sie nicht, ich fühle sie nicht, aber ich brauche nur einschalten. Okay, es funktioniert. Die Verbindung, diese unsichtbare, dieses Dazwischen, das ist der Heilige Geist. zwischen meinem Herzen, dem Provider, dem Surfer. Das ist der Geist, der verbindet mich, der schafft diese Beziehung, so dass ich vom Herrn und vom Vater etwas bekomme, etwas, das ich brauche, das wirkliche Leben, die Wahrheit, die Einsicht, die Kraft, die Stärke, die Liebe, die Beziehung, die Verbindung. Also, beide Dinge sind sehr wichtig, aber ich muss sie nutzen. Wie viel Zeit verbringe ich mit diesem Ding? Und wie viel Zeit verbringt ihr mit dem Gebet? Wie viel Zeit seid ihr da online und wie viel da? Das ist die Frage. Und das muss miteinander in ein richtiges Verhältnis kommen. Jesus sagt uns, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dass ihr nicht fällt, dass ihr nicht den Weg verfehlt. Wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin, sagt mir das Navi ständig, wo ich wenden und welche Straße ich wählen soll. Ich bin immer verbunden. Und im Leben ist doch das genauso wichtig. Ich navigiere durch mein Leben. Ich brauche die Verbindung. Ich muss online sein mit dem lieben Gott. Es geht nicht, wenn ich offline lebe. Auch Standby genügt nicht. Bei Standby ruht alles. Ich muss also immer wieder aus dem Standby-Modus in den Online-Modus switchen. Und das geht ganz einfach. Ich muss eigentlich nur die Maus bewegen. Dann fahren alle Programme wieder hoch. Der Laptop, der geht immer wieder herunter. Wenn nichts mehr passiert, löscht er ab, fährt herunter, bleibt auf Standby. Dann gehe ich hin, bewege den Touchscreen, eine Taste, die Maus und alle Programme kommen. Jetzt gehen wir weg. Dieses Gefühl, diese Intensität der Erfahrung, die wir hier haben, die wird wieder ein bisschen blasser. Es kommen wieder neue Eindrücke. Ich habe wieder Aufgaben, muss mich Dingen zuwenden. Das heißt, ich vergesse Gott wieder ein bisschen. Es geht alles wieder ein wenig in den Hintergrund. Die Programme gehen down. Also ich bin wieder so, falle wieder in den Standby-Modus und da muss ich die Maus bewegen, die Taste drücken, den Touchscreen berühren, dass ich immer wieder zwischendurch online bin mit dem lieben Gott. Der heilige Franz von Sales sagt, es gibt Aufgaben, da muss man bei der Sache sein, ein Ingenieur, ein Physiker, ich habe eine Matheprüfung, eine Prüfung an der Universität, jetzt bin ich ganz bei der Sache. Ich empfehle diese Dinge vorher dem Herrn, aber dann ist mein Kopf bei der Sache. Mein Herz aber schlägt für Gott. Mein Herz gehört ihm. Deshalb ist nicht so wichtig, was ich denke, wir kommen noch drauf, aber wichtig ist, wo ich liebe, was suche ich in meinem Leben, für wen schlägt mein Herz. Hat Gott in meinem Herzen den ersten Platz? Das ist eine Entscheidung. Ich will das, dann ist das so. Wenn ich das nicht widerrufe, bleibt das so. Das ist wie ein immerwährendes Gebet, weil das ist eine Tiefenhaltung, die ist in mir. Ich entscheide mich für Gott. Gott, du mein Gott, dich suche ich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und in allen Dingen suche ich deinen Willen zu tun. Und dich zu verherrlichen. Das ist eine Grundhaltung, eine Entscheidung. Und wenn ich das will, bin ich beim lieben Gott sozusagen eingeloggt und eingerichtet. Ich habe die richtigen Passwörter. Ich glaube, ich will, ich liebe. Die richtigen Passwörter. Und so habe ich in der Tiefe meiner Seele beim Herrn ein Account, ich bin eingeloggt, ich bin bei ihm, er weiß um mich. Auch wenn ich ihn ein bisschen vergessen, der liebe Gott weiß ganz genau, das Herz dieses Mannes schlägt für mich. Das gehört mir. Und da frage ich euch jetzt, seid ihr so eingerichtet? Weil das ist die Basis. Das muss stimmen. Was wollen wir anderes suchen, wenn nicht das, was Gott gefällt, was Gott will, was Gott verherrlicht? Und wen wollen wir lieben, wenn nicht Gott? Gott in allem, Gott über allem, vor allem und alles um Gottes Willen. Dann macht es uns glücklich. Jede Freundschaft ist so gut, wie sie zu Gott steht. Alle Dinge müssen in Gott beginnen, in Gott Bestand haben und letztlich auf Gott zielen. Und das ist eine Haltung, die ich in meinem Herzen ein für allemal entscheide und ich widerrufe sie nicht mehr. Ich schlafe ein, ich stehe auf, aber mein Herz wacht. Das heißt, mein Herz schlägt für Gott, es ist im Gebet, es gehört Gott. Wenn ich nichts dazwischen lasse, wenn ich mich nicht bewusst abwende, wenn ich nicht von ihm weggehe, bleibt das so. Und ich habe auch eine immerwährende Sehnsucht nach ihm im Tiefsten. Ich sehne mich nach Gott, nach dem ewigen Leben. Ich weiß, das Ziel meines Lebens ist der Tod, der Übergang in diese seine Welt. Also auch diese Sehnsucht ist ein immerwährendes Gebet. Diese Entschiedenheit, das reine Herz, das nur Gott will, ist ein immerwährendes Gebet. Ich bin also wesentlich mit ihm verbunden, auch wenn ich zwischendurch mit Dingen der Welt beschäftigt bin, ihn mal wieder vergesse. Aber dann kommt wieder der Moment, wo die Erinnerung zurückkommt, wo er mich ruft. Und deshalb sagt Franz von Sales, du kannst nicht immer an Gott denken, aber mindestens von Zeit zu Zeit. Und dann, wenn der Gedanke kommt, dann liebe ihn, dann red mit ihm, dann sprich ein Stoßgebet, dann sag, Jesus, ich vertraue dir. Oder Mutter Gottes, hilf mir. Oder mein Herr, erbarme dich. Es gibt so viele schöne, kurze Wiederholungsgebete, was man Stoßgebete nennt. Herzensgebete, Jesusgebete, die sind immer praktikabel. Die kosten überhaupt keine Anstrengung, keine Mühe. Ich muss es nur tun und möglichst oft tun. Viele sagen mir, ja, ich kann nicht den Rosenkranz beten, ich bin schnell zerstreut, ich fühle nichts. Aber ihr alle könnt kurz und feurig beten und immer wieder und oft. Und dadurch kommt ihr oft weiter, weil ihr nehmt euch oft eh keine Zeit. Wenn ich in eine Stadt gehe oder so, was sucht der junge Mann oder die junge Frau? Ein Internetcafé. Weil sie möchte Internet. Sie kommt in ein Haus, in eine Schule, in ein Bildungshaus. Gibt es hier WLAN? Wo? Wie heißt das Passwort? Das ist immer das ABC. Wenn man irgendwo hinkommt, gleich, wo ist WLAN? Wie heißt das Passwort? Wenn ihr in eine Stadt kommt, dann fragt auch, wo ist das Internetcafé? Wo gibt es da eine Kirche? Weil dort gibt es WLAN, dort kannst du online gehen mit dem lieben Gott. Also, aber sie gehen nicht hinein, sie nehmen sich oft keine Zeit. Wenn man fragt, ja, wie viel Zeit betest du vor dem Einschlafen, wenn es hochkommt? 2 Minuten, 5 Minuten. Wie viel Zeit bist du online am Computer mit Spielen und anderen Dingen? 2 Stunden im Schnitt oder so. Also vernachlässigen wir nicht die Zeit, weil das Gebet, es tut unserer Seele gut. Wenn ich an einer Kirche vorbeigehe, warum nicht einmal 10 Minuten hineinsitzen? Auf dem Weg von der Uni nach Hause, zum Nachtessen, da gibt's noch einen kleinen Zeitraum, da könnte ich noch 20 Minütchen still sein vor einem Tabernakel oder vor dem Einschlafen, einmal alles ausschalten, mal offline gehen auf diese Seite, dass kein SMS kommt und kein WhatsApp, nichts, einfach einmal Ruhe ist und nur der Vater, der im Verborgenen ist und das Verborgene sieht, weil du da dann online bist, er wird dir vergelten, er wird mit dir reden. Und diese Stille, einmal ein bisschen nachdenken, sich selber wahrnehmen, mit Gott reden, das tut uns so gut. Das tut jedem so gut. Und es verändert sehr viel. Also das braucht es und das kann ich mir nehmen. Ich habe keine Zeit zum Beten, heißt es immer wieder. Ich komme nicht dazu. 24 Stunden hat der Tag. Wenn ich 8 Stunden schlafe, ist das viel, habe ich immer noch 16 Stunden. Wenn ich 8 Stunden intensiv arbeite, habe ich immer noch 8 Stunden. Wenn ich 2 Stunden Sport betreibe, habe ich immer noch 6. Wenn ich 2 Stunden esse für die Mahlzeiten, die 3, habe ich immer noch 4. Wenn ich 1 Stunde vertrödle, habe ich immer noch 3. Jetzt bleiben immer noch 2 Stunden. Ja, wohin gehen diese 2 Stunden? Doch könnte ich beten, aber ich tue es nicht. Schade. Also, seien wir vernünftig. Vernachlässigen wir nicht das Reich Gottes, die Verbindung mit Gott. Lernen wir beten, immerwährend beten. Das heißt, wenn nicht auf diese Weise, dann auf eine andere Weise mit Gott verbunden sein. Und das geht am allerbesten durch die Stoßgebete, durch ein Wiederholungsgebet. Mit 19 habe ich begonnen, das Jesusgebet zu praktizieren. Das heißt, Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Jetzt bin ich 62 und dieses Gebet hat mir persönlich das Reich Gottes erschlossen. Ich kenne keine andere Gebetsweise, die mir lieber ist. Und ich bete sie immer wieder, jeden Tag. Das habe ich immer am Arm. Ich nehme es immer wieder in die Hand. Aber es geht auch ohne. Wichtig ist, dass man es tut. Und dass man es immer wieder tut. Und das ist so wie ein Einüben einer heiligen Gewohnheit. Ich übe mich ein, in der Gegenwart Gottes zu gehen. Indem ich an Gott denke, mindestens von Zeit zu Zeit oder möglichst oft. Und mit der Zeit merke ich, dass dieses Bewusstsein, dass Gott da ist, dass er mich sieht, gar nicht mehr verloren geht. Es ist immer da. Du gehst in der Gegenwart Gottes. Du bist im Herzen entschieden für Gott in allen Dingen. Du suchst mit reinem Herzen das, was ihm gefällt. Du hast eine immerwährende Haltung und auch dein Denken kehrt gern dorthin zurück, wo das Herz liebt. Wenn ich verliebt bin, ist sie ständig da. Als ich verliebt war, war es so. Die war immer da. Ich konnte nichts tun. Sie war immer da. Und sie macht auch Freude, wenn die Liebe glücklich ist. Gibt sie dir Kraft, macht es Freude. So ist es auch mit Gott. Wenn das Herz ihn liebt, dann denkt es auch gern dorthin, wo der Schatz ist, wo es liebt. Ich bin dort, wo ich liebe. Ich bin manchmal in Gedanken dort, weil mir das mehr bedeutet oder weil mich das gefangen nimmt. Und da kann eine Konkurrenz bestehen zum lieben Gott. Dann sagen die Gedanken, dass mein Herz noch nicht voll für Gott schlägt oder für Gott entschieden ist. Aber sonst können mich die Gedanken, die Zerstreuungen nicht von Gott trennen. Denn wenn mein Herz ihm gehört und für ihn schlägt, können auch die Gedanken mich nicht von ihm trennen. Dass ich einmal zerstreut bin oder ihn vergesse, weil der Herr sieht auf das Herz und er weiß, ob es ihm gehört oder nicht. Also diese Form der tiefen Haltung, der Entschiedenheit und des immer wieder an ihn Denkens durch ein kleines Wiederholungsgebet, Stoßgebet, auch immer wieder voll online gehen, das ist das immerwährende Gebet und das verändert uns. Weil dadurch treten wir ein in diese virtuelle Welt Gottes, nämlich in das Reich Gottes. Und wir tun die Dinge anders, wir sehen sie anders und wir haben viel mehr Kraft, auch die negativen Seiten in unserem Charakter zu veredeln, zu verändern, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Weil, jetzt kommen wir zu diesem Aspekt, es gibt natürlich auch die Viren, oder? Und jeder hat eine Firewall, ein Antivirenprogramm. Das braucht es. Und in der Welt gibt es jede Menge von Viren, von Junkmails, Spam und Fake News. Das sind die Dämonen, das ist der böse Feind, der immer gern in den Acker Gottes Unkraut sät, der mich versucht, der immer probiert, mich zu täuschen, mich in irgendetwas hinein zu manövrieren, auch da, wenn ich online bin, auf Seiten zu bringen, die mir nicht gut tun, die nachher in der Fantasie wie eingebrannt bleiben und mich dann hindern, wenn ich bete, sind die Bilder da, wenn ich bei meiner Freundin bin, stört mich das, dass ich sie so sehe und nicht anders. Ihr versteht mich, es gibt da wirklich Dinge, die die Welt mir bietet. Ich muss unterscheiden. Wir sind auch sehr besorgt, dass unsere Festplatte nicht versaut wird durch richtige schädliche Programme und das Wertvolle, das wir drauf haben, verloren geht. Also, das muss ich auch lernen, die Geister zu unterscheiden. Nicht jeder Geist ist von Gott. Und nicht alles, was auf mich zukommt, wenn ich in der Welt mich bewege, ist für mich gut. Also ich muss ständig mein Herz überwachen, weil ich die Virenprogramme, die scannen jede Mail. Das ist ein ständiger Vorgang im Hintergrund. Also das brauche ich auch. Ich muss schauen, wie wirkt das auf mein Herz, was macht das mit mir? Ich muss auf mein Herz achten. Wohin denke ich? Was will ich? Was suche ich da? Wenn ich vor dem Fernseher bin, durch die Programme zappe, muss ich mein Herz anschauen. Was suchst du? Was willst du sehen? Ist das gut oder ist das nicht gut? Wenn ich auf YouTube bin oder im Internet, was suchst du? Was will dein Herz? Gefällt das ihm? Ich meine, wenn ich innerlich bete, Herr, erbarme dich meiner, oder Jesus, ich vertraue auf dich, und dann gehe ich auf eine Pornoseite, irgendwie passt das nicht zusammen. Also ich merke auch, dass gewisse Dinge das Gebet auslöschen. Dann merke ich, ich höre auf zu beten. Das ist wie eine Wirkung, weil ich kann nicht zwei Geistern dienen. Ich muss entscheiden, wessen Geisteskind ich bin. Also das innere Gebet ist so ganz sensibel. Das macht fröhlich, das gibt Frieden, Kraft, Freude an Gott, Liebe. Das hilft mir, ruhig zu sein, geduldig, beherrscht. Aber wenn ich gewissen Dingen mich öffne oder mich diesen Dingen hingebe, verstummt das Gebet. Es geht verloren. Das ist ein Moment der Versuchung. Wie geht die Versuchung? Weil die Heiligen, die Wüstenväter, die Mönche, die haben gelernt, ihre Gedanken und ihre Gefühle, Emotionen zu beobachten. Die haben ständig ihr Herz bewacht. Die haben sozusagen immer zur Tür geschaut, ob da ein Fremder hereinkommt oder einer, der ins Haus gehört, weil er zur Familie gehört. Die haben nicht alles hereingelassen, nicht jeden Gedanken. Die sind nicht jeder Fantasie nachgegangen. Die haben nicht jeder Regung und jeder Begierde gleich nachgegeben, die sie gefühlt haben. Die haben geschaut auf die Tür, das Herz, die Tür des Herzens. Bist du ein Fremder? Gehörst du zu uns oder nicht? Weil der heilige Johannes vom Kreuz sagt, Gott wohnt in jedem Herzen, aber in manchen, wie in einem fremden Haus, da lässt man ihn nichts anordnen. Er ist nur irgendwo noch geduldet. Irgendwo gibt es noch vielleicht eine Verbindung mit Gott. Ich bin nicht ganz böse, aber mein Leben richte ich nicht wirklich nach ihm aus. In anderen wohnt Gott wie im eigenen Haus. Da darf er die Dinge anordnen. Er darf mich führen, seine Pläne verwirklichen. Die Jungfrau Maria, die sagt, mir geschehe, nach deinem Wort. Das heißt, da kann Gott wie in seinem Heiligtum, in seinem eigenen Haus wohnen. Dann darf ich aber die anderen, die Fremden, nicht hereinlassen, schon gar nicht ins Brautgemach, weil der Dämon klopft an. Das nennen die Väter die Berührung, der Touch. Zuerst kommt der Gedanke, die Möglichkeit, die Fantasie. Zuerst kommt sozusagen das Angebot der Welt oder des Dämons. Und dann beginnt es da drinnen, da kommt was in Bewegung, eine Lust, eine Begierde, eine Fantasie. Soll ich nicht? Ja, nur mal ein kurz, interessiert mich, mal 5 Minuten, 10. Dann kommt, hat er schon den Fuß, der Fuß hat er schon in der Tür. Dann beginne ich schon mit ihm zu reden. Das nennen die Väter den Dialog. Ich rede, ich sage nicht gleich nein, das will ich nicht, sondern ich probiere es ein bisschen aus, mal ein Joint oder mal irgendwie einen richtigen Rausch möchte ich auch mal erleben oder ich möchte es mal, versteht ihr? Das ist der Dialog, wir lassen es ein bisschen herein, wir lassen den Ungeist ein bisschen sich ausbreiten, weil er bietet mir etwas an, meistens ein Fake, ein illusionäres Glück. Nachher bin ich traurig. Nachher sehe ich plötzlich, ja, 10 Uhr abends, ich könnte noch ein bisschen beten, aber jetzt kommt dann noch irgendwo ein Krimi oder sonst etwas. Oder ich zappe ein bisschen herum, nur 10 Minuten. Und nachher hänge ich drin bis um 11, 12. Nachher bin ich müde, jetzt kann ich nicht mehr beten. Aber dann bin ich frustriert, weil ich habe die Zeit vertrödelt. So einfach geht das manchmal, auch so banal. Der Dämon gibt mir immer einen Fake, immer ein illusionäres Gut, ein illusionäres Glück, das mich letztlich nicht glücklich macht, sondern mich abhält vom wahren Glück, von dem, was Gott mir geben will. Und je länger, dass ich mit ihm rede, umso schwächer werde ich. Also das ist der Moment, wo wir zu kämpfen beginnen sollen. Ich mache dann manchmal das Kreuzzeichen. Ganz bewusst, wenn ich die Versuchung fühle, stelle mich ganz bewusst unter das Kreuz und dann beginne ich zu rufen. Jesus, hilf mir, Gottes Mutter, hilf mir. Ich rufe einfach. Wenn ich nicht rufe, werde ich immer schwächer, am Schluss falle ich, hundertprozentig. Wenn ich aber rufe, kann ich plötzlich darüber siegen. In vielen Momenten und Situationen. Jeder hat seine eigenen Momente der Versuchung. Jeder hat seine Einfallstore. Der heilige Ignatius sagt, wenn einer eine Burg erobern will, und das bist du, und der Feind, der sie erobern will, der schleicht um die Burg herum. Der schaut dich gut an. Von jeder Seite. Wo bist du schwach? Wo ist dein Einfallstor? Über welche Brücke kann er immer wieder einbrechen? Das muss ich kennen. Ich muss wissen, wenn ich dorthin gehe, werde ich schwach. Ich muss wissen, wenn ich mit meiner Freundin allein das Zimmer teile, die Nacht verbringe, ja, wie soll ich da stark bleiben? Also wo? Wir bringen uns der Dämon. Der böse Feind ist nämlich von Gott, vom Herrn, von Jesus besiegt. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel stürzen. Er hat ihn besiegt. Er ist an die Kette gelegt. Das heißt, dieser böse Hund kann mich nicht beißen. Aber ich kann natürlich zu ihm hingehen auf einem Bauernhof. Der ist angekettet und der ist böse. Und ihr wisst, wie wild die manchmal tun. Also gut, dann bleib halt fern. Er ist ja an der Kette, aber wenn du hingehst, dann wird er dich schnappen, dann wird er dich beißen. Und so machen wir das immer wieder mit dem bösen Feind, mit dem Dämon. Wir gehen hin, wir gehen in die Situation, wir wissen, er wird mich beißen, aber ich gehe hin. Das ist Dummheit ein bisschen, aber auch Erfahrung. Also wir meiden nicht die Situationen, die Gelegenheiten, die Orte, obwohl wir wissen, ich bin schwach und wenn ich dorthin gehe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mich die Clique verführt, dass ich dann wieder rauche, wieder trinke am Schluss und dann am Schluss ganz betrunken Und dann, wenn ich betrunken bin, dann fallen die Hemmungen. Und dann habe ich plötzlich mit jemandem Sex, den ich eigentlich gar nicht geliebt habe. Und nachher bin ich verwundet. So geht's in der Welt. Es gibt diese Orte. Touristen wissen das und alles. Also geht nicht hin. Ein zweites. Lernt euch kennen. Wisst, wo die Einfallstore sind. Wo der Feind wird nämlich die Burg dort angreifen, wo sie schwach ist. Das heißt, ich stelle meine Kanonen dort auf. Und ich schaue zu, dass sie geladen sind. Damit ich nämlich gewappnet bin. Ich bete manchmal auch solche Situationen durch. Ich kenne sie. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo ich schwach bin. Also nehme ich das manchmal schon im Gebet auch ein bisschen vorweg und sage, ich will das nicht. Herr, hilf mir, dass wenn ich in der nächsten Situation da hineingekommen, in diese Gruppe, in diese Kommission, dass ich mich in meinem Zorn beherrschen kann. Dass ich nicht ausflippe. Dass ich geduldig zuhöre. Ich muss die Situation vorwegnehmen und um Hilfe bitten. Und ich muss die Kanonen aufstellen und ich muss die Dinge wiederherstellen, die manchmal durch die Sünde verletzt werden. Und ein weiteres. Der Feind ist wie eine Axt, sagen die Väter. Die Axt besteht aus dem Stiel und aus dem scharfen Eisen. Wenn du nur das scharfe Eisen hast, kannst du den Baum nicht fällen. Du hast keine Wucht. Wenn du aber dem Eisen einen Stiel gibst, dann hat die Axt eine ungeheure Wucht. Der Schlag trifft. Und paradoxerweise nimmt der Feind, der den Baum fällen will, vom Baum das Holz für den Stiel. Der Dämon ist das Eisen, das Holz bin ich. Ich muss wissen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Damit ich meinem Feind nicht das Holz biete, den Stiel für die Axt, damit er mich, den Baum fällen, zu Fall bringen kann. In den Situationen, die er kennt. Und dann sündige ich. Also, das hat auch mit Selbsterkenntnis, mit Ehrlichkeit, mit Wahrhaftigkeit zu tun. Und jeder, der ein Handy hat, weiß, dass der Akku mit der Zeit herunterfällt. Ich muss zu den Ladestationen gehen. Ich muss den Akku regelmäßig aufladen. Die Ladestationen sind für uns die Sakramente, die Beichte, die heilige Eucharistie und das Gebet. Und da lade ich meinen Akku auf. Da bekomme ich Kraft, da werde ich wiederhergestellt. Da ist die Ladung wieder auf 100% und der Touchscreen ist wieder sensibel. Wenn ich ihn berühre, reagiert er wieder. Der Touchscreen, der ist da drinnen, der Finger Gottes ist der Heilige Geist. Und ich habe da drinnen im Gewissen einen Touchscreen, eine sehr sensible Wahrnehmung für den Finger Gottes. Ich spüre, ob der Heilige Geist zu mir redet, weil dann bekomme ich Kraft, Ruhe, Freude, Friede, Sicherheit, Fröhlichkeit, Glaubenskraft. Mein Herz erwärmt sich, ist gütig, ich kann verzeihen, ich bin nicht aggressiv, ich bin nicht versklavt, nicht leidenschaftlich. Das sind alles voll positive Wirkungen des Finger Gottes, des Heiligen Geistes auf dem Touchscreen meiner Seele. Ich fühle das, ich nehme das an. Und wenn ich mit meinen zwei Fingern hier ein Fenster öffne auf dem Touchscreen, vergrößert sich die Sache und ich sehe und erst bekomme Einsichten. Also der Finger Gottes, der Heilige Geist, öffnet mir da drinnen immer wieder ein Fenster, gibt mir Einsichten und überzeugt mich von den Dingen. Gott überzeugt mich von den Dingen. Der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, das ist wahr, das solltest du meiden, das tut dir nicht gut, das missfällt mir, das baut dich auf und so weiter. Das geschieht alles, wenn ich mit Gott rede, wenn ich angedockt bin. Und der Finger Gottes in meinem Innersten diese Fenster öffnet, damit ich sie lesen kann. Also ihr seht, das Gebet ist eigentlich das Um und Auf. Und ihr müsst schauen, dass ihr auf eine ganz einfache Weise mit Gott verbunden bleibt, im Gebet bleibt. Und ihr müsst euer Herz bewachen, eure Gedanken, Gefühle anschauen. Wenn man nämlich immer wieder die gleichen schlechten Dinge tut, bildet sich eine Gewohnheit, eine Leidenschaft, eine Knechtschaft. Ich bringe das nicht mehr so schnell los, weil durch die ständige Wiederholung wird das zu einer eingefleischten Gewohnheit, zu einer Leidenschaft, unter der ich am Schluss leide. Ich bin süchtig geworden nach etwas. Also sollte ich diese Wiederholungen gar nicht befördern. Ich sollte da abbrechen, aufhören mit diesen Wiederholungen, damit sich nicht eine Knechtschaft, eine Leidenschaft, eine Sucht aufbaut. Das heißt also immer wieder das Herz bewachen, die Absichten, die eigenen und die Gedanken ergründen und schauen, wohin sie mich locken und ziehen, ob sie von Gott sind oder ob sie vom bösen Feind sind. Und wenn ich bete, werde ich da immer hellsichtiger, sensibler und ich bekomme die Kraft, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes zu sein. Ein Kämpfer, einer mit einem geistlichen Leben, ein echter Christ, der nach Heiligkeit strebt. Und heilig sein heißt eigentlich treu sein in diesem Kampf. Heilig sein heißt nicht ohne Fehler sein. Heilig sein heißt fallen, wieder aufstehen. Fallen, wieder aufstehen. Fallen, wieder aufstehen, bis zum Tod. Das heißt heilig sein. Aber unterwegs verändert sich mein Herz. Ich falle und stehe auf, es wird besser. Ich komme zu einer Verbindung mit Gott. Ich werde wirklich heilig. Einige Fehler und Schwachheiten bleiben mir, die helfen mir auch demütig zu sein. Realistisch, wahrhaftig, andere Menschen nicht zu verachten, mich nicht besser zu fühlen als sie, Verständnis zu haben für die Schwäche des Menschenherzens, weil alle haben wir die gleichen Krankheiten. Wenn man Beichte hört, weiß man, hört man, jeder beichtet das Gleiche. Jeder. Und der Beichtvater sagt, ja, das ist bei mir genauso. Echt? Letztens hat mir einer gefragt, was hast du für Sünden? Da habe ich sie ihm gesagt, aber es waren die gleichen. Also kämpft den guten Kampf. In der Welt, aber nicht von der Welt. Online, aber auch mit ihm. Beides müsst ihr kämpfen. Auf beiden Gebieten müsst ihr Experten sein. Auf beiden. Und ich empfehle euch, euch anzugewöhnen, mit einer kurzen Anrufung immer mit dem Herrn verbunden zu bleiben. Nehmt euch vielleicht nur dieses eine vor. Hört in euer Herz hinein. Lasst euch vom Heiligen Geist, von Jesus, ein Gebet schenken, eine kurze Anrufung schenken, die euch schmeckt. Meine Gitarre hat einen Resonanzraum. Wenn ich die Saite anzupfe, dann gibt's eine Resonanz im Bauch. Das heißt, es klingt. Das heißt, welche Worte, mit welchen Gebetsworten, mit welcher Anrufung kommt mein Herz, die Resonanz, wo ist die Resonanz da? Wo fühle ich Kraft, Trost, wenn ich bete, Jesus, ich vertraue dir. Oder wenn ich bete, Mutter Gottes, Allheilige, rette mich. Das hat der heilige Seraphim gebetet. Oder Bruder Klaus, mein Herr und mein Gott. Oder Franziskus, mein Gott, mein Alles. Es gibt eine Anrede, ein kurzes Gebet, das nannte man im Mittelalter eine Formula Pietatis, eine Formel der Frömmigkeit, der Gottverbundenheit. Und dieses Gebet, dieses kurze Stoßgebet, kann ich mir angewöhnen. Ich kann es überall beten. Du kannst wirklich mit den Freunden in der Mensa der Universität bei einem Eisbecher sitzen und im Herzen sagen, Herr, erbarme dich. Für die alle. Das geht so leicht, kostet nichts, aber es schafft in dir ein stilles Glück. Für mich wäre die Welt unerträglich ohne das. Wirklich, ich muss euch ehrlich sagen, die Welt, wenn ich nur die Welt hätte, ich käme mir vor wie ein Flaschengeist in der Flasche. Das, so eng, aber durch das Gebet ist immer ein irrsinniger Raum offen. Ich bin verbunden mit der ganzen Menschheit und vor allem, ich bin verbunden nach oben und da steigen Engel auf und nieder. Boten Gottes zwischen mir und ihm. Also meine Welt ist nach oben offen. Ich bin nicht so wie ein Huhn, das immer nur die Körner am Boden pickt und nie wie ein Adler aufsteigt. Also das wäre für mich ein unerträgliches Leben. Karriere, Ansehen, Geld, Freizeit, Sport, Essen, Trinken, Reisen, Genießen. Wir sind mit uns selbst beschäftigt, die anderen auch. Und immer nur wie Hühner. Auf dem Boden. Und es gibt eben Situationen, Wartezeiten, bis der Bus kommt, bis die S-Bahn kommt oder so. Langweilige Zeiten, die meisten greifen dann so und dann sieht man sie am Straßenrand und warten auf den Bus und gucken aufs Handy. Du könntest doch dann auch statt da mit dem online sein und dann beim Warten auf den Bus beten. Jesus, Sohn Gottes, rette uns, all diese Menschen um mich und rette mich. Und dann wäre das Fenster oben noch offen. Die Welt, das Herz wird weit. Und das bringt uns ein Glück und ein Trost ins Herz, den die Welt uns nicht geben kann, mit all ihren Oktoberfesten nicht. Es kommt nicht so tief herein wie das Glück des Jesusgebetes, der Verbindung mit Gott. Also nehmt euch so ein Wiederholungsgebet vor und betet es immer wieder, sobald es euch in den Kopf kommt, ins Herz kommt, betet es, bis es richtig hineingeht. Und ihr werdet sehen, dass dieses Gebet, pian piano, langsam aber sicher, alles verändert. Alles verändert. Und euch eine solche Sensibilität und Hellsichtigkeit gibt für die Welt, dass ihr Weizen und Unkraut unterscheiden könnt, dass ihr den Feind erkennen könnt, dort, wo er sich wie ein Tintenfisch tarnt, dass man ihn fast nicht mehr erkennt, und dort, wo die Spuren Gottes sind, die Salben des Heiligen Geistes, werdet ihr sie riechen und ihr werdet ihnen folgen. Und ihr werdet so viel glücklicher sein. Mit einem ganz einfachen Mittel. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich unser. Ehre sei dir, o Herr. Ich singe euch noch ein Lied zum Abschluss. Der Refrain heißt Halleluja, mitsingen. Cello GDC. GDC.
Er, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat uns geliebt bis in den Tod. Halleluja, 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 Halleluja. Er hat dich geliebt bis in den Tod. Halleluja, 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 Halleluja. Komm, Heiliger Geist,
Vielen, vielen Dank, Herr Weihbischof. Danke für den spitzen Talk, so frisch und jugendlich, sehr, sehr schön. Da gibt's extra Applaus. Jesus, ich möchte auch dir danken, dass wir einen Account bei dir haben dürfen, dass wir uns immer wieder bei dir einloggen dürfen. Und ich möchte danken für den Weihbischof. Es ist einfach so beeindruckend, wie frisch und jugendlich er hier redet. Und ich möchte danken, dass er der musikalische und göttliche IT-Experte ist, dass er der gute Hirte ist, der wirklich hier mitten unter uns ist, der nicht so fern ist, der nicht irgendwie auf dem Hügel sitzt oder auf einer anderen Wiese mit dem Fernglas rüberschaut, sondern dass er wirklich mitten unter uns ist und mit uns hier zusammen dieses Prayer Festival feiert. So wie du, dass du hier mitten unter uns bist, bei uns bist und uns anschaust. Ich möchte dir danken für den demütigen Dienst, den unser Weihbischof uns so viel Freude verrichtet, und wollen wir auch noch alle zusammen für ihn in Ehre sei dem Vater beten. Alle Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.